was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Podcast-Hostin und jetzt gerade ihr... Darf ich das überhaupt verraten?
Vielleicht nicht.
Exposé für ihren neuen Roman abgegeben habende Ilona Hartmann. Hallo Ilona.
Lieber Christoph, vielen Dank. Das hat extrem geholfen, dass wir ein halbes Jahr lang geteasert haben, dass ich an diesem Exposé sitze.
Habe ich doch gewusst. Ja. Und? Jetzt ja. Ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Und das läuft ja so bei Büchern, man schreibt so ein Exposé als Schriftstellerin und dann wird es an das Management oder eine Agentur gegeben und dann geht es dann an Buchverlage und die lesen das dann auch.
Genau, das ist im Prinzip wie eine Bewerbung. Mhm. Was gar nicht so anders, wie als wenn man einen Job sucht.
Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, Moment.
Ja?
Du fehlst noch.
Ach so.
Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Podcast Alles gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag und diesem Podcast unter anderem auch. Hallo Christoph.
Hallo Ilona. Bitte abonniert unseren Newsletter, denn am Samstagmorgen schreiben wir immer über unsere aktuelle Podcast-Folge und eben auch über Hörerinnen und Hörer, die uns dann schreiben, wo sie den Podcast gerade hören. Ich habe gerade zum Beispiel von einer Hörerin aus Teheran eine Mail bekommen, die hört uns in Teheran. Also
krass.
Liebe Grüße.
Geil.
Und auch dieser Podcast wird produziert von Felix Böhme, der hier bei uns im Studio sitzt und jetzt leise lächelt, von Pool Artists. Wenn ihr Lob, Kritik, Hörerinnenwünsche, Gästinnenwünsche habt, schreibt an wochenende@zeit.de. Und wir freuen uns sehr, dass heute eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen bei uns im Studio ist. Sie so viele Filme und Theaterstücke gemacht hat, dass ich nicht alle aufzählen kann, aber deren Stimme und Gesicht wir seit, wenn ich das so unhöflich sagen darf, Jahrzehnten kennen, weil sie hat schon als Kind angefangen zu drehen.
Korrekt.
Oder? Ist korrekt.
Ja, ist korrekt.
Es kommt nämlich auch aus einer großen Theater- und Schauspielfamilie mit so vielen auch anderen berühmten Menschen. Sie ist irgendwie auch mit Bert Brecht, also
naja.
Kann man das nicht sagen?
Naja, also ja, wenn jetzt ein findige DNA-Tüftler
schon, oder?
Würden da vielleicht irgendein Mini-Match finden.
Aber seine, also die berühmte...
Ja, also väterlicherseits, mein Ziehvater war Thomas Brasch, den ich auch weiterhin als mein Vater empfinde, aber ich wurde gezeugt von einem anderen Menschen, nämlich meinem Vater, Wladimir Weigel, wie der Name schon vermuten lässt.
Helene Weigel.
Dann gibt es da Verbindungen, weiß ich nicht, die Großcousine, die Halbgroßcousine. Ich weiß es wirklich nicht genau.
Habt ihr mal so einen Stammbaum aufgezeichnet von euren Familien?
Nee.
Wer mit wem verwandt?
Nee, irgendwie nicht. Also es gab sogar mal eine Frau, die ein Buch über uns schreiben wollte, mit der wir uns dann nochmal getroffen haben. Die hat wahnsinnig recherchiert und hat irgendwie irgendwelche Geschichten widerlegt von uns, die wir in den Umlauf gebracht haben, weil wir dachten, dass das wahr ist. Und dann hatte sie, glaube ich, erwartet, dass wir traurig sind, dass sie das jetzt alles so wahnsinnig investigativ widerlegt hat. War uns aber relativ bewusst. Weil, wissen wir, wir leben ja und wir halten uns an uns. Und ja, also ich spüren tue ich es nicht.
Aber wir vielleicht.
Ja.
Wir spüren es jetzt schon, die Aura.
Ja, okay.
Wir freuen uns auch deshalb, dass du heute hergekommen bist an deinem einzigen freien Tag zurzeit. Denn du spielst gerade im Berlin Theater und es ist praktisch jeden Tag Marie-Antoinette oder Kuchen für alle.
Ja. Ist toll, also kommen alle herkommen, ganz schnell Tickets kaufen.
Und ich muss diesen Transparenzkasten sozusagen einmal sprechen. Einer meiner engsten Schulfreunde, also Nachbarsjungen, der drei Straßen über mir aufgewachsen ist in Langgöns, Daniel Kraus, arbeitet mit dir an diesem Stück.
Ja, also er ist der künstlerische Berater von dem Intendanten der Komödie am Kurfürstendamm von Martin Wölfer und hat, war auch mal da.
Ja. Liebe Grüße an Daniel.
Liebe Grüße.
Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Anna Thalbach.
Oh, haut rein, was wollt ihr wissen?
Was du so am Wochenende machst.
Am Wochenende meistens nichts.
Das war die kürzeste Folge.
Super, danke.
Von uns, was du am Wochenende.
Das ist leider echt wahr. Also weil ich arbeite ja meistens am Wochenende. Ja. Also mein Wochenende ist ja auch nicht Samstag, Sonntag, sondern mein Wochenende beginnt, es ist immer so, wenn man Theater spielt und es ist egal, ob man danach noch mit seinen Kollegen saufen geht oder mit Freunden oder nicht.
Ja.
Oder man geht gleich ganz artig nach Hause, wenn man am nächsten Tag noch Hörbuch vorher hat oder keine Ahnung. Also sobald ich die Tür aufschließe, sagt mein Körper mir, bleibe auf jeden Fall, egal was du eigentlich möchtest, 3 Stunden wach. So, und das macht mein Körper dann auch ganz brav. Und also das heißt, ich komme wirklich echt spät ins Bett. Also nicht vor 3, halb 4 schlafe ich. Also, und sonntags haben wir manchmal, wenn wir Pechglück haben, 4 Vorstellungen und wenn wir Glück haben, 18 Uhr. Also da beginnt, da schlafe ich dann eigentlich am Sonntag auch erst Mitternacht irgendwie, Pi mal Daumen. Und dann habe ich den Montag frei und den Dienstag, bis ich wieder ins Theater muss, bis 17 Uhr. Also mein Wochenende ist so, weiß ich nicht, 40 Stunden irgendwie.
Würdest du sagen, dass du eher auf der Bühne lebst, wenn du auftrittst in diesen Wochen oder...
Nee.
Abseits der Bühne.
Ja, beides. Also die Bühne ist sehr, sehr eine sehr lebendige Arbeit und ich bin sehr dankbar meinem Schicksal, dass ich den Beruf auf diese Weise, auf die ich ihn ausüben kann, ausübe, weil er ist sehr bunt und fordert mich neu heraus jedes Mal. Er hält meinen Geist jung und wach, weil ich mich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen darf. Mhm. Ich habe wechselnde Kollegen, das heißt, wenn ich mal einen nicht leiden kann, weiß ich, den sehe ich irgendwo, brauche ich nicht wiedersehen und all diese Dinge. Also alle Probleme, die der Beruf mit sich bringt, die er unweigerlich auch mit sich bringt, wie jeder Taler zwei Seiten hat, die nehme ich in Kauf für das, was mir meine Arbeit auch gibt.
Und ist die Bühne ein Schutzraum?
Nein, um Gottes Willen, man ist ja dem Geschmack anderer Leute ausgeliefert und der ist nicht immer der Beste. Als Schauspieler im Schutzraum, das weiß ich gar nicht, welcher Schauspieler das diesen Raum genießen darf, weil du bist ja beruflich einfach permanenten Urteilen ausgesetzt. Und wenn man dann noch ein bisschen prominent ist, dann zieht sich das wahrscheinlich, also je nachdem, wie sehr man das an sich ranlässt, auch in den Alltag rüber. Also kannst du nicht eine Gabel normal halten, weil irgendjemand sagt, kick mal, wie die Gabel hält, die ist doch die Anna Thalbach. Guck doch mal, was hatten die für Schuhe an? Also deswegen, der Schutzraum ist ja meine Sneakers, wie immer.
Ich habe nur kurz mal unter den Tisch geschaut.
Also der Schutzraum, den musst du dir selbst schaffen und mein Schutzraum sind meine Freunde und meine Familie. Und meine Interessen, so, das ist mein geschützter Raum. Aber die Bühne ist da, wo ich auftrete, das ist meine Arbeit. Und ganz im Gegenteil, ich finde auch generell, wenn Kunst wirklich nicht nur Unterhaltungskost ist oder so ein Konsumentengut, sondern inspirieren, berühren, öffnen soll, dann muss das immer total vom Deep Down, vom so Dickdarm kommen. Das muss also mit totaler Liebe. Also da ist man nicht, da, wenn man sich da schützt, dann glaube ich, ist das Sendungsbewusstsein natürlich automatisch eingeschränkt, weil man ja vorsichtig ist und das spüren die Leute. Mhm. Und die Leute spüren auch, wenn man sich bereit ist, sich ihnen zu schenken, in diesem Moment mit Haut und Haar. Mhm. Und das geht nicht, wenn man einen Schutzpanzer anhat.
Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los, Anna, mit der literarischen Recherche der Schriftstellerin hier im Raum, die bei Mondlicht und Kerzenschein in ihre lederne Kladde
wie Energiesparen
eingetragen hat.
Bei ausgeschalteter Heizung.
Dein Wochenende in diesem kalten
Energiewinter.
Wie dein Wochenende wohl aussieht. Und sie wird uns das jetzt aus ihrer Lederklatte vortragen. Und anschließend reden wir darüber, was davon stimmt. Und was.
Wir schauen mal.
Ja, na herrlich. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Ich schenke mich dir in diesem Moment.
Ich liebe Geschenke.
Es gibt manche Wochenenden, an denen würde Anna Thalbach gerne im Hasenkostüm auf einem Ledersofa sitzen und in die Ferne starren und einfach nur Kette rauchen. Es gibt Wochenenden, an denen würde Anna Thalbach gerne so lange durch Berlin laufen, bis der Kalender wieder auf 1988 steht und die nächste geheime Kellerrandale nur eine Hausecke entfernt ist.
Nachdenkende Gäste.
Und es gibt Wochenenden, an denen Anna Thalbach einfach nur froh ist, dass Berlin für sie eine Art Mehrgenerationenhaus auf mehreren hundert Quadratkilometern darstellt.
Nickende Gäste.
Ja.
Spätes Frühstück zu Hause, früher Sekt bei der Freundin,
nein,
verwandtschaftliche Anschlussverabredungen, für Essen oder Kultur mit dem Ergebnis, abends ins Bett zu sinken, sich extrem nach sich selber zu fühlen und auch noch zu wissen, wie es so weit kommen konnte.
Ja, also ein paar Sachen stimmen auf jeden Fall.
Was stimmt?
Eine gute Bilanz.
Sagen wir so, na, ich genieße das zum Beispiel immer sehr, wenn ich Taxifahrer fragen, ob ich aus Berlin komme. Dann ist so eine meiner Lieblingsstandardantworten. Ja, meine Familie ist schon seit über 100 Jahren hier in dieser Stadt.
Das ist auch ein geiler Flex.
Also, meine Oma kannte noch den Kaiser. Wir haben also die Royalisten überlebt, wir haben die Kapitalisten, die Faschisten,
Sozialisten,
die Kommunisten. Ja. Jetzt überleben wir hoffentlich noch die Kapitalisten, das wäre ein Träumchen. Also insofern ist das was ich feiere. Sicherlich, ich arbeite hart daran, nicht in so einer Nostalgieverbitterung irgendwie zu verweilen. Was ich aber auch gleichzeitig als Berliner natürlich auch doch trotzdem ein Stück weit nachfühlen kann, wenn Leute sich diesem Gefühl hingeben. Ich kämpfe dagegen, weil ich möchte halt fröhlich sein und nicht mehr meckerig. Aber
da kannst du doch gar nicht aus Berlin kommen.
Aber ich glaube, dass das, was mir an Berlin, was ich vermisse, ich vermisse bestimmt nicht die Kellerrandale. Ich vermisse auch nicht die Punkerwohnungen, wo sie sich selber in die Ecken scheißen. Und also so diese räudige Art und so. Aber ich vermisse das Wilde. Ich vermisse das Understatement. Ich vermisse das diese Bock auf große Fresse mit Bescheidenheit. Also so, das ist so was ich, und jetzt ist es so protzig hier. Also Bescheidenheit hat sich so komplett verabschiedet. Wobei ich aber gar nicht sicher bin, ob das nicht ein globales Problem ist und auch am Ende eine Folge von der kapitalistischen Spirale, die sich immer weiter hochdreht. So, also es gibt auch nicht mehr Soho in New York oder weiß ich was, oder Brooklyn ist auch nicht mehr so, und es gibt auch keine Hippies mehr in der Hate Street. Also ich glaube so, dass sozusagen so eine bestimmte Freigeistigkeit ein globales Problem ist, der Verlust. Und das Berlin ist da nur ein Symbol.
Ja,
das
stimmt. Ich war vor kurzem in London und weil du sagst Soho, also es gibt ja auch in London das Soho, und der hat mich dann so rumgeführt und hat mir dann so eine alte Musikkneipe gezeigt und meinte, ja, der Typ, der die macht, die heißt St. Moritz, der macht die seit 40 Jahren. Und vielleicht ist er heute auch da und wir können kurz hingehen. Und es war so am frühen Abend, also bevor die Konzerte losgingen. Dann sind wir rein, es ist ein Schweizer Restaurant, aber halt so aus 1980. Und daneben gibt's eben so runter, geht's in so einen Keller. Und dann saß der Typ auch da, hatte so einen coolen Hut auf und die Zähne waren sehr britisch, sag ich mal. und der saß dann halt da mit zwei anderen Leuten und wir haben so kurz mit ihm geredet und meinte, ja, so, we're hosting this evening since 1981.
That's a quite long time.
Seit 1981 sitzt der jeden Donnerstag da und macht seine, und bucht immer neue Bands.
Ja.
Und dann habe ich ihn gefragt, wer spielt denn heute? Und dann hat er auswendig natürlich gesagt, ja, um 11 spielen die aus Irland und die um 12. Der Headliner spielt um 12:30. Und ich dachte nur so, das ist auch so ein, das gibt's auch alles nicht mehr lange. Das ist ja das,
München,
was du auch
hat meinst. Das P1 noch, ne?
Ja.
Ich glaube, die spielen auch seit 81.
Innes, wer drin ist.
Ja, immer noch.
Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, da muss ich natürlich nachfragen, wie deine Großmutter kannte den Kaiser noch.
Naja, nicht persönlich. Also, aber halt meine Urgroßmutter, ja, ich glaube, müsste eigentlich vom. Also,
ja.
Meine Uroma nicht. Meine Oma, die hat noch im romanischen Café abgehangen als Malermuse, mit Dix und so, mit diesen ganzen Expressionisten.
Das berühmte romanische Café, in dem Erich Maria Remarque auch war.
Ja, und auch meine Uroma Mary.
Was weißt du von deiner Uroma Mary?
Oh, mit der habe ich wahnsinnig gern Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Die sah ein bisschen aus wie Rüdiger, der kleine Vampir. Die hatte so ganz abstehende graue Haare, so nach allen Seiten. Eigentlich recht punkig. Ich glaube, das hat sie gar nicht gemerkt. Dann hat sie hatte so ganz dicke Brille. Also sie war eigentlich 90% Auge. Und dann hatte sie immer so flauschige, so kariert, Schottenmuster karierte Tagesmantel oder wie man ich und ja. So Puschen. Sie hat auch sehr gern geraucht. Wir rauchen alle so wahnsinnig gerne in unserer Familie. Und sie hatte ihre Zigaretten immer in einer hölzernen Spieluhrdose. Also immer, wenn sie sich eine Zigarette genommen hat, eben für Elise. Und sie war echt lustig. Und wir haben sehr viel so. Und dann hat sie sehr gerne Smacks gegessen, ohne Milch.
Also mit Wasser?
Nee, so geknuspert, wie so ein Nüsschen.
Krass.
Ja, das fand sie voll toll. Das fand ich natürlich auch toll.
Natürlich.
Meiner Oma Honigsmacks knuspern, fand ich riesig. Ja, die war eine lustige Frau.
Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit?
Oh, die waren dann nicht stetig. Also da kann ich keine Kontinuität berichten. Also ich war als ganz kleines Kind mit 2, war ich in der Wochenkrippe.
Früh.
Also das gab es, glaube ich, auch nur in der DDR. Also ja. Das gab es, glaube ich, gar nicht im West-Berlin. Keine Ahnung.
Ja.
Da, bei meiner Mutter war 19, darf man nicht vergessen. Und
Katharina
da,
Thalbach.
Ja, genau. Kathi, meine Mama. Und da war ich an den Wochenenden zu Hause und unter der Woche in dieser Wochenkrippe. Da gehe ich mal davon aus, dass ich das ziemlich cool fand, dass ich zu Hause durfte. Da kann ich mich aber nicht mehr so gut dran erinnern. Und im Internat dann in Berlin, hier war ich auch von der 1. bis zur 4. Klasse noch im Internat. Wo man immer am Wochenende auch zu Hause war. Also habe ich es eigentlich immer genossen. Ich war als Kind viel alleine an den Wochenenden. Meine Eltern waren viel aus oder arbeiten oder aus und arbeiten meistens. Da habe ich viel Fernsehen geguckt.
Was denn so?
Ja, genau.
Ich habe ich habe eigentlich auch ganz viel aufgenommen. Meine ganze Filmerziehung kommt eigentlich aus dieser sehr, sehr frühen Kindheit. Heute würden Pädagogen sagen, oh Gott. Ja, also ich kann nur sagen, look, ihr seht mich an, ich bin vielleicht ein bisschen überladen, aber nicht total irre. Und ich möchte auch niemandem Gewalt antun. Aber ich habe so, bis ich 10 war, so alle Chaplins, alle Hitchcocks, alle, dann gab es auf NDR diese Reihe Monster, Mythen, Mutationen. Das habe ich total gern geguckt. Den Cineclub gab es auf NDR, auf N3.
Aber schon nicht so Kinderkram, sondern nee. Schon so gute Sachen.
Ja, gute Sachen.
Ja.
Ich habe nur gute Sachen geguckt.
Die Hitchcock, so Filmschule eigentlich schon. Klassiker.
Ja, eigentlich habe ich als kleines, also als einstelligjähriges Kind eine komplette filmhistorische Ausbildung bekommen.
Ja.
Wir hatten damals einen Betamax-Rekorder.
Ah.
Und da habe ich dann immer die Filme auch aufgezeichnet. Auch Kurosawa habe ich als Kind zum Beispiel gesehen und Bertolucci, Fellini, ja, so die ganze, also alles, was viele Leute heute gar nicht mehr kennen, glaube ich.
Aus all diesen Filmregisseuren, die du jetzt genannt hast, wenn du jetzt mal so 2, 3 Filme empfehlen würdest, welche fallen dir da ein?
Naja, ich meine, es ist in diesen Zeiten kann man nicht genug den großen Diktator gucken und
Charlie Chaplin.
Die große Rede am Ende rührt einen jedes Mal zu Tränen und man fragt sich nicht, warum nicht jeder, der diese Rede hört, sofort alle Waffen niederlegt und Blumen drauf pflanzt. Also das ist, glaube ich, immer noch ein ganz toller Film. Ich finde auch Das Wunder von Meile und von Vittorio De Sica ein Kleinod. Dann gibt es einen Film, der heißt A Portrait of Jenny. Auch ganz mystisch, ganz geheimnisvoll, ganz schön. Also das sind so, ja, und Der Zauberer von Ost natürlich. Von Die Muppet Show.
Warum, was findest du besonders an dem?
Habe ich als Kind halt, hat mich das fertig gemacht. Ich glaube, die ganze Atmo von dem Film, die Lieder und dann auch das Erleben von, es war ja auch geplant, es war der erste Farblangfilm. Und man hat das richtig speziell um diesen großen Effekt von, wir gehen jetzt von Schwarz-Weiß und Farbe, das von Kansas nach Oz. Das war sozusagen, glaube ich, ich weiß nicht, das hat mich als Kind auch gekriegt einfach.
Kannst du dich an den Mauerfall eigentlich erinnern?
Ja, natürlich, aber ich war 16.
Wie war der Abend?
An dem Abend habe ich tatsächlich geschlafen. Und am nächsten Morgen waren meine Eltern noch wach, als ich aufwachte zur Schule. Dann, da habe ich in Eisenacher gewohnt und musste dann von der Eisenacher über die große Kreuzung Urania, an der Urania vorbei und den Wittenbergplatz einsteigen, um dann zu fahren mit der U-Bahn zu meiner Schule.
Da, wo das KDW ist, also für alle, die nicht in Berlin leben.
Ja, und naja, also mein erster Anblick war, dass die standen bis zur Kreuzung von der Oranier rein in die Martin-Luther rein, standen ungefähr 500 beim Big Sexy Land an. Wohlgemerkt, es war mein Schulweg, also es war 7.30 Uhr.
Und du warst 16.
Ja. Und dann dachte so, okay, das wollten die jetzt. Alles klar, check. Naja, gut, dafür muss man auch kein Blut vergießen, haben sie recht. Auf jeden Fall, und die andere Bande stand dann am KDW an.
Ja.
Ja, das war so das Erste, was ich gesehen habe, was die wollten, die jetzt drüber gekommen sind in der Nacht. Dann hatte ich frisch meinen DDR-Pass bekommen, für den meine Eltern sich sehr eingesetzt haben, so aus Identitätsgründen.
Weil du hast damals im Westen gelebt.
Ja.
Also wann seid ihr?
76, da war ich 3 Jahre alt.
Genau. Mhm.
Und da hatte ich lustigerweise genau in dem Jahr mit dem Schweizer Visum, weil mein Großvater aus der französischen Schweiz kommt, also ein völlig stranger Pass eigentlich. Und da habe ich mir natürlich das Begrüßungsgeld geholt.
100 Mark.
Damals waren es 100 Mark. Und weil sie den Stempel vergessen haben, habe ich 2 Mark geholt. Und dann bin ich auch umsonst mit dem Bus gefahren. Und so. Also ich war natürlich der King in der Klasse, weil ich war die Einzige mit so einem Lappen in der Tasche. Und dann hatte ich aber lustigerweise moderiert, später dann im Palais am Gendarmenmarkt, Jahre später, 25 Jahre Mauerfall.
Mhm.
Schröder war da und Genscher und Gorbi und Wovereit und weiß ich nicht, wer da alles war. Und dann war da so mein Moderationsplan und an der einen Stelle stand, ich soll was Persönliches erzählen.
Aha.
Ich so, dann erzähle ich das mit dem Geld, dass ich mir das 2 Mal geholt habe. Und dann habe ich mir so 50 Euro noch so reingemacht und meinen Pass reingeklemmt und habe den Pass auch mitgebracht und habe dann eben diese Geschichte erzählt. Und dann hat Wovereit den Braten gerochen und hat sofort meine 50 Euro geschnappt. Also ich habe es zurückgezahlt an alle, die jetzt unken. Ich habe meine Schuld begleichen. Also ich weiß nicht, ob Wovereit er die behalten hat oder der die dann, weiß ich nicht. Aber ich habe es jedenfalls bezahlt.
Hat seinen Flughafen weitergegeben.
Und das Lustigste war aber eigentlich, dass dann, als die Moderation fertig war, ich dann neben Gorbi Platz nahm. Und er nahm meine Hand, ich möchte sagen, in seine Pranke. hat die so geknufft und meinte so, good job. Und dann meinte seine Assistentin, it's the only he can say in English. Und habe ich gedacht, dafür hat sich es auf jeden Fall 100 Mal gelohnt. Für den Moment. So, sehr schön. Also so viel zur, wie mein Vater immer so schön gesagt hat, zur Wiederverscheißerung.
Also ich stelle mir jetzt vor, du bist 16 und die Mauer fällt und die 90er Jahre in Berlin waren ja, weil du das vorhin ja so erwähnt hast, die waren ja genauso.
Die waren wild.
Die waren wild.
Ja, es war auch eine geile Zeit auf jeden Fall. Also ich hab's, also wir waren im Tresor und dann rüber in der Tresor sonntags um.
Am Leipziger Platz?
Ja, in Leipziger Straße, da ist jetzt Mall, glaube ich.
Mall of Berlin.
Mall of Blabla.
Ja.
So, und dann nebenan war ja die Treuhand auch in der Wilhelmstraße und dann, wenn du dann die ganzen Raver, ich war auch einer von denen, jedenfalls sind wir dann weiter ins E-Werk und dann sind zwischen uns waren dann diese Anzugträger von der Treuhand, die Stadt verkauft haben. Also ich glaube, das war schon, das passte. Also heute zum Beispiel könnte ich überhaupt nicht mehr so Techno feiern, wie wir das damals gemacht haben, weil das the German Zeitgeist einfach war, für da passte das.
So. Das war ja insofern auch so verrückt, weil wenn man das noch im Nachhinein so betrachtet, dass Techno ja von so schwarzen amerikanischen DJs in Detroit,
Chicago, Detroit
erfunden wurde.
Ja. Naja, erfunden, also ich
oder
meine Kraftwerk.
Mit den Einflüssen von deutscher elektronischer Musik, wie Kraftwerk natürlich. Die aber, als ihre kleinen Vinylplatten da produziert haben, ja in Amerika kein Mensch interessiert hat. Und plötzlich merkten die ja, hoppla, da gibt es Leute in Germany.
Ja, they like it.
Und die spielen das in den Läden. Und
they love to stampf.
Ja. Und die, ich glaube, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Dass dann plötzlich, also dann Derek May und
ja, aber so
plötzlich dann in Berlin aufgelegt haben.
Aber ich finde so, das ist halt eben das, was die jetzt in diesen Zeiten, in denen wir leben, in diesen ultimativ kapitalistisch zenitären Zeiten, wo man alles, was man irgendwie rausschafft, um Kundschaft zu generieren, man vorher sich irgendwelcher Marktforschungen und ich habe auch gehört, dass sie bei Kinderfilmen Kinder an Elektroden anschließen, messen, wo sie ausschlagen und das muss dann aufs Menü für die nächste Kinderstory. Also Erfolg absehbar zu machen. Ich glaube, dass Sachen, die besonders sind und die eben, wie wir auch drauf gekommen sind, eben im Zeitgeist entsprechen, Woodstock ja letztendlich auch. Und wenn wir jetzt länger quatschen, da finden wir noch tausend andere Beispiele, die sind nicht planbar. Und die entstehen eben genauso, weil sie einfach entstehen.
Weil du gerade gesagt hast, ja, ich war auch eine Raverin. Ich habe auch sehr viel auf Techno-Raves in den 90ern. Gibt es eine Nacht, an die du dich erinnerst, die ganz besonders war?
Ja, doch, waren schon einige dabei, aber ich war, das ist, glaube ich, nicht, das ist FSK 92. So, aber, doch, da war.
Aber so ein Glücksmoment auf der Tanzfläche zum Beispiel.
Da habe ich habe wahnsinnig gern getanzt und tanze auch heute immer noch wahnsinnig gerne. Also das kann ich mich an viele Glücksmomente, ich kann mich halt, naja, also das kann ich wirklich nur so umreißen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mal in einer Technosause im Bunker gelandet bin. Das war an einem Donnerstag.
Wo heute die Boros Collection ist.
Korrekt. Da ist jetzt kurz drin und da dürfen nur noch Anzugträger rein und da übergibt sich auch keiner mehr.
Aber man kann heute noch den Darkroom vom Bunker sehen.
Ja, das ist dann so, das klingt irgendwie pervers. Also diese Kunstkenner, die dann diesen Tourismus so, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Aber auf jeden Fall, wenn wir da Donnerstag, wie ich dachte, Donnerstag, ich glaube, es war auch Donnerstag. Und dann sind wir am nächsten Tag, wie ich dachte, nach Hause. Und dann war das aber Montag. Also, so gesehen kann ich mich nicht an die beste Nacht erinnern. Es waren offensichtlich vier beste Nächte. Und ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bis heute, vielleicht habe ich irgendjemand was verkauft oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Wird keine Kunst gewesen sein.
Nein, absolut nicht.
Ja. Weil du vorhin gesagt hast, deine Wochenenden sind eigentlich Montag so bis Dienstag,
ja,
Mittag.
Genau.
Wenn du so an dem Montag dann aufwachst, was machst du als erstes?
Erstmal die Augen auf.
Ja.
Und dann gucke ich erstmal raus aus dem Fenster und meistens rauche ich, trinke Kaffee. Also das gesündeste Frühstück der Welt, was ich allen empfehlen kann, genieße ich dann und meistens schlafe ich dann noch weiter. Also ich versuche so viel wie möglich zu schlafen an den Montagen. Manchmal gucke ich auch sinnlos Fernsehen. Was ich jeden Morgen mache, ist Nachrichten lesen. Also so.
Und
im Internet.
Sinnlos Fernsehen heißt dann, also machst du deinen Laptop auf oder machst du wirklich einen?
Ich mache noch ganz
oldschool
echten Fernseher an. Mit einem Amazon Stick.
Immerhin.
Ja.
Ja.
Wow.
Und dann? Und was schaust du dann? Also was entspannt dich dann an deinem
Wochenende? Was mich nicht beansprucht. Also wenn ich gar keinen Anspruch möchte, dann ist es tatsächlich sowas Stumpfes wie, keine Ahnung, Kochsendung,
ja.
Shopping Queen, ist für mich auch stumpf, kann ich aber gut so, da ich gucke ja nicht hin, es ist nur so und Reportagen für alles andere, also ich gucke gerne auch so Krimi-Sachen, aber so True Crime-Kram, nicht so go. Tatort. Also nicht, wo waren sie um drei, können sie das bezeugen, sondern...
Hast du ja auch schon mitgespielt. Also
aber in allem von den Sachen. Ich
wollte gerade sagen, du kennst diese Dialoge.
Ja, die kennt man ja. Also man kennt ja auch die Arztdialoge eigentlich.
Wie gehen die?
Sind sie sicher? Haben sie das schon mal untersuchen lassen? Sollen ihre Frau anrufen? Ja, irgendwie sowas.
Woran merkst du, dass dir, beziehungsweise was sind so Kriterien, damit ein Film dir gefällt? Oder eine Serie?
Also ich, ja, schwierige Frage. Da können wir fast wieder zum Anfang vom Gespräch. Also wenn da viel, also Liebe zum Detail, viel Herz und eine Haltung. Ich mag Dinge mit Haltung, glaube ich. Und wenn es eine gute, also wenn es eine krasse Haltung ist, kann ich sogar an Abstriche machen oder Brutalität verzeihen oder keine Ahnung, aber es, also ich mag nicht Filme mit Effekthascherei und ich mag nicht Filme, wo es also absehbar ist, also wo man einfach weiß, was als nächstes kommt.
Sind
aber
Sie
das,
sicher?
Aber das weißt du bestimmt oft, oder?
Ja.
Schade.
Ja, aber es gibt auch immer noch Sachen, die mich immer mal wieder überraschen.
Was hat dich zuletzt überrascht?
Wie hieß der denn nochmal? The Taste of Cherry Flavor oder so.
Ah ja, habe ich nicht gesehen.
Das war so eine Netflix-Serie. Aha. Aber die Sachen, die ich ganz spannend finde auf Netflix, dann gibt es immer nur eine Staffel.
Also, ja, da haben die Elektroden gesagt, dass nicht genug Ausschlag.
Wahrscheinlich.
Können ich wir denke, nicht,
bei
können
mir
nicht
eben ja, aber bei mir müsste ja keiner. Nee, also insofern, ja. So, also, ja.
Wie wäre eigentlich die ideale Serie für dich?
Die ich gucken will oder nicht, wo ich mitmachen will?
Es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, nein.
Also. Aber kannst du ja jetzt mal so. Also wir sind ja hier unter uns.
Ja, die ideale Serie. Also die ideale Serie wäre, hätte so ein Rahmen für eine Handlung, aber jede einzelne Folge würde auch autonom funktionieren als Geschichte. Mhm. So schon mal, damit man nicht traurig ist. So.
Wenn man nur drei geschaut hat.
Ja, oder wenn man irgendeinen Charakter geil findet und nicht weiß, wie es dem geht, weil der eigentlich nur so angeteased wurde. Ah. Also ich finde es geil, wenn so Serien, wo jeder mal so sein, so wie bei Tschechow, wo so jeder Charakter mal so
den Auftritt
seinen
hat.
Moment hat. Und man seinen, wo man den so kennenlernen kann. Mhm. Ich mag natürlich, ist für mich die ideale Serie freakig, anarchistisch, fantasievoll, wild, auf jeden Fall wild, viel Musik, mit einer großen Liebe zum Detail, also auch
in der Ausstattung,
in der Ästhetik und in der Ausstattung, also in allen Details, also von der Perücke bis zum falschen Zahn, also dass man da also nicht so privater Kram, nichts Privates, sondern ein Ort der Fantasie und der, ja, also der
wie, ja. Wenn man mit dir ins Kino geht und sitzt neben dir im Kino,
ja,
bist du dann so eine ruhige Zuschauerin oder sagst du dann manchmal auch so, oh Gott, der Dialog oder das kenne ich doch oder das ist doch geklaut?
Ja, naja, das ist immer so ein bisschen abwägen, mit wem man auch im Kino ist. Ne? Also ich meine, man ist ja auch nicht nett, jetzt, wenn der andere das schön findet, dem das jetzt so schlecht zu reden, nur wenn man selber so mäkelig ist. Also ich finde, da muss man immer, man muss nicht immer alle mit in sein Meinungsboot ziehen. Es ist natürlich angenehm, wenn man jemanden hat daneben, der sagt, ja, stimmt, du hast voll recht, sehe ich auch. Klar, gefällt mir auch, müsste ich lügen, aber
Also musst du dich zusammenreißen, um nichts zu sagen, oder?
Also ich rede ja gar nicht so viel im Kino. Also ich lache halt manchmal, wenn ich es cringe finde oder so. Dann, das kann schon passieren, dass ich so, oh Gott, nee, echt jetzt. Aber weiß nicht. Also ich bin ja Schauspieler. Im Theater nervt das. Also das nervt nicht mal immer. Also wenn, das stimmt auch nicht. Manchmal, wenn Leute reinreden, ist es voll niedlich. Also bei Mord im Orient gab es auch mal so Opas, die so gespoilert haben. Es waren alle spannend. So. Oh Mann.
Okay, also im Theater?
Ja, im Theater.
Da sitzen dann Zuschauer und sagen dann, ich weiß, wie es ausgeht.
Ja,
das ist doch der Mörder.
Ja, ja. Die sagen,
oder beziehungsweise
ach,
die
sagen
Mörder.
Auch so, bei dem einen Schickte, wo Inga Busch und Zwantje Henke gekämpft haben, hat der eine Opa gerufen, ja, töte ihn. Also so ganz wie Kinder, eigentlich ganz pur. So. Also man ist immer wieder erstaunt, wie mit welcher Naivität und welcher Natürlichkeit Leute immer noch in der Lage sind, Geschichten zu absorbieren.
Ich finde ja, weil du gerade sagst, Mord im Orient Express, ich habe vor kurzem zufälligerweise mal wieder das Original gesehen. Es lief nämlich irgendwo.
Welches findest du als Original?
Es gibt ja mehrere Originale, ja. Aber das aus den 70ern.
Mit Jacqueline Bisset und Ingrid Berg.
Genau.
Und Anthony Perkins, glaube ich.
Genau. Mhm. Und es ist total verrückt. Ich meine, ich glaube, das können wir spoilern. Wir wissen alle, wie dieser Film ausgeht. Also jeder oder das Theaterstück.
Ja, die vergessen das die Leute auch. Ne?
Das also wollte ich gerade sagen.
Ja, und
ich
die Zusammenhänge vor allem.
Ich vergesse es. Ich habe den Film sicher fünfmal schon gesehen.
Aber das ist bei den 12 Geschworenen, weißt du es doch auch nicht mehr, oder?
Stimmt.
Do you remember the fucking case?
No, I don't.
No, me neither.
Aber es ist interessant, dass der Film einen so, die Figuren offenbar so reinzieht, dass man es wieder vergisst, also oder vergessen will.
Vielleicht, aber ich meine, es behandelt ja letztendlich eine Kernfrage. Und die Kernfrage ist, who's the judge? So, ne? Also darum geht es ja bei dem Stück, genauso wie bei den 12 Geschworenen oder bei Dürrenmatt und Justiz. So, wer ist der Richter?
Mhm. So, ne? Und Hercule Poirot findet ja am Ende dann ein sehr weises Urteil.
Ja.
Den Spoiler.
Lassen wir offen, weil spielen ja nochmal nächstes Jahr.
Ich muss kurz reinspringen beim Stichwort Agatha Christie mit meinem Tipp fürs Wochenende. Ich war,
ich bitte darum,
im Kino. Man glaubt es kaum. Ich war mal wieder
du
im Kino.
Du überraschst einen
ja,
doch
oder?
Immer wieder.
Es ist wild. Mhm. Ich habe einen Film gesehen, der heißt See How They Run mit Adrian Brody, Saoirse Ronan und Sam Rockwell, glaube ich. Mhm. Und es ist so eine 50er-Jahre-Kriminalkomödie.
Oh, das ist bestimmt schön.
Und das hat einfach nur Spaß gemacht. Mhm. Also ich habe dieses Jahr ziemlich viele Filme im Kino gesehen, wo ich danach so dachte, da muss ich jetzt mal kurz wieder meine Synapsen richtig verknoten. Das hat mich ein bisschen verzwirbelt
ja,
jetzt
man
alles.
Ja, man braucht auch mal so ein bisschen, der Kopf braucht auch mal
ja,
ein bisschen.
Und das ist einfach so Kino wie früher. Du gehst rein, du wirst 90 Minuten, der hat auch nicht so eine komische Überlänge, wo man so 3 Stunden hockt, sondern wirklich so knapp 90 Minuten. Mhm. Hervorragend, geschmeidig unterhalten. Es ist nie unnötig klamaukig. Mhm. Manchmal an den richtigen Stellen schon. Macht ja aber auch Spaß. Und am Ende denkt man sich, ach schön, ach das war jetzt mal wieder nett.
Ah,
und das
toll.
Natürlich toll besetzt und das macht auch total Spaß. Der ist schön ausgestattet und Agatha Christie hat eben einen kleinen Auftritt.
Ah, ja?
In ihrem Haus findet ein Showdown statt. Oh. Und zum Schluss wird nochmal in die Kamera gezwinkert und die vierte Wand durchbrochen. Und da freue ich mich dann immer.
So persönlich wird es.
Genau.
Hast du auch, weil du vorhin gesagt hast, du hast mit deiner Urgroßmutter Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Hm. Ist eigentlich ein tolles Spiel.
Ja.
Oder?
Kann man machen. Habe ich lange nicht mehr gespielt.
Ich weiß ja,
ich mochte Malefiz lieber.
Ich auch.
Weil da konnte man den anderen noch was in den Weg legen.
Ach, wie könnt ihr mir das mal kurz erklären?
Anna, bitte. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Die Steigerungsstufe von Mensch ärgere dich nicht ist Malefiz.
Ja, ist ein bisschen anders. Ist schon ein komplett anders aufgebautes Spielfeld. Aber im weitesten Sinne geht es auch darum, 3 oder 4 von seiner Farbe in ein bestimmtes Feld zurückzubringen. Du kannst aber bei bestimmten Würfen, es gibt Blockaden, also kleine weiße Steine, die man vor den Gegner stellen kann, wenn man die erreicht, erwürfelt und so weiter.
Für noch mehr Streit.
Ja.
Perfekt.
Genau.
Man kann es auch so einmauern. Manchmal wird man dann so eingemauert.
Ja, hat man so 5, da muss man ständig 1 wählen, um die wegzukicken. Die man wegkickt, darf man jemand anders wieder vor die Nase stellen. Oh,
was seid ihr so für Verlierertypen?
Schlecht.
Ich kann gut verlieren.
Ja,
bei Malefiz auch.
Ich kann eigentlich immer gut verlieren.
Ich habe beim Spiel als Kind, ich wollte natürlich immer gewinnen.
Aber bei mir in der Familie, wenn du ein schlechter Verlierer warst, ganz blöd.
Ah.
Dann wurdest du halt doppelt geärgert. Also lieber so tun, als könnte man verlieren.
bis man es wirklich kann.
Ja, eben. Also, weil das,
du selber, habe ich mir sagen lassen, bist ja eine leidenschaftliche Mutter.
Also
spielst du mit deiner...
Meine Tochter ist jetzt 27.
Ja, aber hast du mit ihr früher auch...
Brettspiele haben wir komischerweise nicht so viel gespielt, aber sie war auch im Internat. Mhm. Das hat sich irgendwie nicht so... Sie hat wahnsinnig gern Uno gespielt.
Ja.
Klassiker, ja.
Das war so das, was ich als Kind überhaupt nicht kannte, Uno. Bei uns hat man noch Schwimmen gespielt und Mau Mau und so eine Sache.
Und hattet ihr bei Uno auch so Sonderregeln oder habt ihr euch die normalen Regeln gehalten?
Ich glaube, so wie diese Karten waren.
Ja.
Ja. Naja, Sonderregeln führen ja auch meistens zu Streit. Hast du die Sonderregel Parulke und die Sonderregel Müller und die Sonderregel Schnucki? Keine Ahnung.
Wenn du wieder aufgewacht bist an deinem Wochenende, was machst du denn dann?
Dann ganz oft FaceTime ich mit meiner Tochter.
Die lebt nicht in Deutschland gerade, oder?
Doch, aber.
Aber nicht in Berlin?
Doch. Aber halt nicht in meiner Wohnung.
Nicht in der Wohnung, genau.
Ja, sie ist schon vor einigen Jahren ausgezogen. Vor 10 Jahren ist Nelly schon ausgezogen. Wir rauchen ein Gäppchen, rauchen Kaffee, ratschen und dann...
Wie eigentlich wie eine gute Freundin?
Ja, oder wie in der Familie auch. Ich finde das immer so... Nur weil, wenn die Kinder dann erwachsen sind, ist das plötzlich dann eine Freundin. Und das ist immer noch meine Tochter.
Mhm.
Aber sie ist eine erwachsene Persönlichkeit, mit der man sich auf erwachsene Weise schön unterhalten kann.
Mhm.
So würde ich das lieber formulieren.
Mhm.
Also natürlich alle sind meine Freunde, die ich gerne habe, aber sie ist meine Tochter in erster Linie. Ja.
Was ist denn das Geheimnis einer guten Mutter?
Oh, das ist schwierig, weil es ja so verschiedene Kinder gibt und so verschiedene Lebensumstände. Ich glaube, das Geheimnis einer guten Liebe, ob das jetzt die Mutter-Kind, die Vater-Kind, die Mutter-Mutter, Vater-Vater, Liebe ist Vertrauen.
Absolut.
Ja. Also das ist für mich der Schlüssel eigentlich zu fast allem, dass man, und Vertrauen ist immer eine gegenseitige Arbeit. Also du man muss sich Vertrauen erarbeiten, genauso wie der andere zeigen kann, dass er auch vertrauenswürdig ist. Und das muss man immer wieder erneuern, glaube ich, dieses Bewusstsein. Und es wird ja auch vom Leben immer wieder auf die Probe gestellt, dieses Bewusstsein. Und ich glaube, das, was man den Kindern am wichtigsten ist, ihnen zuzuhören, zuhören und ernst nehmen. Und
wirklich zuhören.
Ja, ich meine richtig zuhören. Also ich war auch, als ich Mama war, ich war eine recht junge Mutter, bei vielen Kindern, die Nelly nach Hause brachte, und wirklich immer wieder erstaunt, wie wenig Eltern ihre Kinder irgendwie kennen. Die wissen, welche Hose sie am meisten anziehen oder Nudeln mögen sie am liebsten, aber es hört ziemlich schnell auf. Also wenn du dann mit Eltern dich unterhältst, was hört denn dein Kind so für Musik? Oder was?
Keine Ahnung.
Wissen die Eltern, also ich finde es teilweise so, wow. Über was wird denn gesprochen eigentlich bei euch zu Hause? So richtig gesprochen, außer hallo, guten Morgen.
Zieh deine Hose an.
Also wenn du mich das fragst, was macht für mich macht eine gute Familie, und ich will da nicht die Mutter alleine so stehen lassen, weil das sind ja alle zusammen da, und das Zuhören, Vertrauen, und was das Zuhören natürlich noch braucht, ist, dass es dich wirklich interessiert, weil sonst hörst du es nicht. Und sonst behältst du es auch nicht in your mind. Also Zuhören heißt auch nicht sagen, okay, ich reiß mich jetzt 10 Minuten zusammen, dir nicht dazwischen zu quatschen, sondern das heißt auch, ich versuche das zu hören, was du sagst, und zu verstehen, warum dich Sachen interessieren oder warum dich Sachen nicht interessieren. Und
war deine Mutter so?
In vielen Fällen ja. Sonst würde ich es ja auch nicht können, glaube ich. Also das ist schon so, in unserer Familie waren wir immer sehr, sehr offen. Ja.
Und du hast ja erzählt, du bist ja auch schon mal eingesprungen für deine Mutter.
Ja, das ist das erste Mal in der Form mit Poirot, das war jetzt vorher kalte Wasser. Also ich würde sagen, es war kein kaltes Wasser, es war so eine Eisfläche, ich bin so drauf gedotzt mit Helm zwar, aber trotzdem.
Also deine Mutter war kurzfristig erkrankt, können wir sagen, also an
ja, ne, also Corona? Ich habe das Hörbuch, also ein Hörbuch hatte Doppelschicht, tagsüber Hörbuch, abends spielen, und das war so ein Hörbuch, das hat mir 680 Seiten, keine Ahnung, da rufe ich Nelly an, war es um 4:30 oder so, um 20 Uhr beginnt ja immer die Vorstellung. Und ich so, oh Nelly, geil, ich hab's ja Buch fertig. So, und Nelly so, hast du noch gar nicht mit Oma gesprochen? Ich so, nee, was denn? Ja, die Corona. Und ich so, ach, fällt aus. Nee, du spielst vor. Ich so, was? Und ist fast das Telefon aus der Hand gefallen. Dann ist meine Mutter angerufen. Ich so, Kathi, wie soll ich denn nicht machen? Ja, mit Buch machst du mit in ihr. Robby sagt dir, wo du langläufst. Ich so, alles klar. Dann kommst du ins Theater und alle gucken dann, wie du das machst und so. Aber ich bin ja auch, mag ja Mutproben auch und Challenge accepted. Und
also mit in ihr heißt, du hast einen Kopfhörer im Ohr?
Ein kleines Plug, ja. Genau. Und der Inspizient sagt, er muss links laufen, setz dich stein. Nein, bleib stehen. Also nein, nicht weitergehen. Bleib da stehen.
Wow.
Also ich war ferngesteuert und dann hatte noch das Buch in der Hand. Aber dafür hatte ich dann keine Zeit, aufgeregt zu sein, weil ich mich so an so vielen Stellen konzentrieren musste. Also ich musste auch die ganzen Requisiten teilweise, ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Das eine sagt für mich, soll ich jetzt Spaghetti kochen? Ach nein, ich soll was anderes.
Woran merkst du auf der Bühne, oder merkst du es überhaupt, ob es eine gute Vorstellung wird?
Das kann man nicht richtig merken, weil es ist ganz oft so, also wenn es richtig toll ist, merkt man es schon, dass so ein energetischer Moment ist, und Waves, Wellen, also das kann man gar nicht, das sind keine Wörter, die es irgendwie beschreibbar machen, sondern das fühlt man. Man fühlt auch manchmal, wenn es nur ein Moment ist. Manchmal gelingt dir eine Szene und du spürst es anhand der Energie, wie die Aufmerksamkeitsenergie
im Publikum da ist.
Ja, vom Publikum und auch von dir selber in, ich würde es vielleicht wage, es zu vergleichen wie ein Musiker vielleicht. Der hört, es war der perfekte Ton, es war im perfekten Rhythmus. Und das ist ein schöner Moment, das hat was sehr Befriedigendes. Aber das ist nicht immer, manchmal ist es nur ein Teil und manchmal sind die Leute, amüsieren sich wie Bolle, es ist ein geiler Abend. Manchmal sind die Leute die ganze Zeit ruhig und du denkst, sie fanden es voll doof, und dann waren die aber nur voll konzentriert. Also das ist nicht, es gibt keine Standards, die das möglich machen, das zu messen. Und ganz oft sagen Kollegen, es war die schlimmste Vorstellung und dann ist es genau die beste gewesen. Also man liegt auch manchmal voll genau daneben. Als Schauspieler sollte man das eigentlich gar nicht fragen.
Wenn du nach so einem Abend, ja, wo du in so ein Eis, wie hast du gesagt, ein Eismeer?
Eisfläche. Zugefrorene Eisfläche. Nicht kaltes Wasser, Eisfläche.
Wenn du auf einer zugefrorenen Eisfläche wieder runterkommst.
Ja.
Also wie geht's einem dann eigentlich? Also kannst du dann überhaupt nicht schlafen oder ist es eher, also weil ich stelle mir vor, dass die Aufregung danach
Adrenalin.
Erst...
Adrenalin, naja, also man, es ist nicht so ein aufgeregtes Adrenalin, aber ein Adrenalin was hin. Also man ist so wach. Ich könnte wahrscheinlich einen Physiktest schreiben. Oder
Und was machst du stattdessen? Also wenn du sagst, du kommst nach Hause, bist erstmal noch so drei Stunden.
Ich gucke da noch ein bisschen Fernsehen und dann mache ich noch hier Instagram-Gedöns für den nächsten Tag. Mache ich ja meistens kleine Filmchen für Werbung und beschäftige mich kurz damit. Und dann irgendwann werde ich müde.
Werbung.
Moderne Designs, höchste Qualität und Sustainability. All das verspricht das schwäbische Fashion-Label Olymp. Von klassischen Businesshemden bis hin zu stylischer Alltagsmode. Das Sortiment von Olymp ist allumfassend. Mit Green Choice setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige Materialien und Verpackungen. Sogar Hollywood-Star Gerard Butler ist überzeugt vom Qualitätsversprechen der schwäbischen Modemarke. Olymp. Business und Casual Looks für jeden Anlass.
Du hast jetzt mehrmals schon erzählt, dass Musik schon offenbar eine große Rolle spielt für dich, also zumindest als Hörerin.
Ich höre gerne Musik.
Was hörst denn du?
Alles Mögliche.
Zum Beispiel?
Oh Gott, da habe ich nicht mehr anfangen. Also jetzt von den aktuelleren Sachen mag ich Noga Eres.
Ach, fantastisch.
Finde ich ganz toll im Moment.
Israelische Rapperin.
Ja, genau.
Hast du die auch live mal gesehen?
Leider nein, ich habe keine Karten mehr bekommen, die war schon ausverkauft. Aber die finde ich toll. Aus dem
Was findest du toll an der?
Ich weiß nicht, ich finde den Sound geil, ich finde die Braut cool. Was soll ich sagen? Und von den deutschsprachigen Sachen mag ich Bilderbuch gerne. Einfach weil Bilderbuch Falco und Prince ist für mich so perfekte Mischung aus beiden.
Stimmt.
Und das zeigt mich an.
Hast du ein Lieblingslied von Bilderbuch?
Ja, Baba. Baba ist mein Lieblingslied. Den finde ich nice. Keine Ahnung, ich höre nach wie vor sehr viel Black Music. Also Funk und Soul und Motown und Mojo Club, die ganzen Mojo Club, die sind immer schöne Sampler. Und ich höre auch viel mit Nelly, Ali Neumann oder keine Ahnung. Also
Ali Neumann war auch schon zu Gast in unserem kleinen Podcast.
Und hat ganz viel Funk- und Soul-Musik empfohlen.
Ja, siehst du, also stimmt. Sie ist auf jeden Fall, finde ich auch, ist eine ganz tolle Musikerin. Ja. Florence and the Machine finde ich auch cool.
Und bist du so jemand, hörst du dann, also hast du auf dem Herweg Musik gehört oder ist das dann so konzentriert? Du
machst zu Hause manchmal Musik abends, wenn wir zusammensitzen, spielen wir uns mal Sachen vor, dann besonders viel Musik mit Nelly im Auto.
Also auch perfekte Musikort, ne?
Ja, also eigentlich der Ort für Musik. Und dadurch, dass Nelly und ich ja oft gemeinsam Theater spielen und beide hier wohnen im Kiez, fahren wir viel Auto zusammen. Immer noch, also auch, obwohl sie seit 10 Jahren nicht mehr bei mir wohnt.
Und wer fährt öfter?
Ich fahre gar nicht, Nelly fährt. She's the fucking driver. No, I'm not good at that.
Hast du überhaupt einen Führerschein?
Ja, ich habe einen. Aber ich bin vernünftig und benutze ihn nicht. Also beim Film brauche ich den manchmal, ne, um in die Ecke zu fahren. Aber ich bin nicht talentiert fürs Autofahren. Überhaupt nicht. Deswegen lasse ich das. Aber wenn ihr jetzt alle verletzt seid, dann kriege ich euch schon weggerollert. Also macht euch mal keine Sorgen.
Auf die zugefrorene Eisfläche, dann glaube ich, geht alles. Oder?
Die Kuh vom Eis holen.
Ja. Ja.
Ich war ja gerade in Mexiko.
Oh, wie schön.
Erzähl doch mal.
Ja, so ein paar Tage. Und wir reden ja manchmal auch über Reisen, die wir empfehlen können. Ich kann nur sagen, also ich hatte vorher keine Vorstellung von Mexico City. Und Leute haben immer gesagt, ja, dieser Moloch, 20 Millionen Einwohner und wahnsinnig anstrengend alles. Das Gegenteil ist der Fall. Eine wahnsinnig entspannte Stadt. Ganz angenehmes Klima, immer so 20 bis 25 Grad. Es ist relativ hoch, 2000 Meter, deswegen sehr trocken.
Merkt man da was von? Also, dass das hoch ist?
Die Luft ist ein bisschen dünner. Also, man merkt, dass man einfach oben ist irgendwie. aber dadurch ist es eben sehr trocken. Also es ist eben nie feucht und so. Es gibt keine so Luftfeuchtigkeit, keine, genau, es ist nicht schwül. Und man kann halt wahnsinnig toll essen. Und man kann auch wahnsinnig, also es ist gar nicht teuer. Und ich habe mir nur als Tipp rausgeschrieben, weil ich habe vorher ein paar Freunde angerufen, Freundinnen, ob sie irgendwelche Empfehlungen hätten. Und ein deutsch-mexikanischer Künstler, Hans Barragan, die Familie kommt aus Mexico City. Und der sagte dann, ja, es gibt also das Maxim, das ist ganz toll, dieses Bistro, das ist natürlich auch ein bisschen teurer, dann gibt es das und das und das. Aber mein allerlieblingstaco, den gibt es in der Taqueria Los Cocuyos. Und da bin ich auch hingegangen. Und das ist halt so ein Straßenstand. Also als Berlinerin und Berliner würdest du sagen, ja, die Schlange war ungefähr so lang wie bei Mustafas
Gemüsedöner.
Und also zwei Typen stehen vorne und bedienen einen. Einer steht hinten und grillt. Und das ist der wirklich beste Taco gewesen, den ich in meinem Leben gegessen habe.
Kann ich mal sehen.
Ja. So sieht es aus. Boah, ich zeig dir mal kurz den
Looking Instagram. Very fried.
Ja, das sind Fotos, kein Instagram.
Ach so, sorry.
Und so, ich zeig das mal.
Muss verweiden, weil sonst sehe ich meine Brille
ja, so hier, kannst nicht. Du sehen. So.
Kann ich das größer machen?
Warte mal, ich mache dir das Foto größer.
Ich sehe das sonst nicht.
Ich meine, auf den Fotos sieht es halt aus wie ein Taco. Ne?
Aus wie ein Taco.
Ja, ist auch ein Taco, aber ist wirklich wahnsinnig gut.
Sehr der Taco frisch. Aller Zeiten.
Ja, ist wirklich fantastisch. Und dann habe ich am nächsten Tag bei so einer Ausstellungseröffnung dann davon erzählt, dass dieser Taco so toll ist. Und dann sagte eben eine Mexikanerin, ja, weißt du eigentlich, wie der Taco, der richtige Fleischtaco erfunden wurde? Ich sage, keine Ahnung. Naja, das war so, als die Spanier Mexiko erobert haben, dachte ich schon, oh Gott, Gott, Gott. Ja, also Hernando Cortés, dann wollte er den Sieg über die Azteken feiern. Und die Spanier, was ich auch nicht wusste, haben ja nur gegen die Azteken gewonnen, weil alle anderen Völker, die da gelebt haben, sich gegen die Azteken verschworen hatten. Mhm. Weil die Azteken diese anderen Völker immer abgeschlachtet hatten. Und dann hieß es also, dann wollte also er mit den Stammesführern also feiern, dass man jetzt gewonnen hat. Und dann sagten die halt, ja, wir können mal mit diese Teigtaschen und was wir hier so machen. Und dann sagt er, ja, aber wir haben doch noch diese Schweine, die wir aus Spanien nach Kuba und dann nach Mexiko gebracht haben. Also in das Land, das heute als Mexiko bekannt ist. Können wir doch die schlachten und dann machen wir das Fleisch einfach da rein. Und so ist der Fleischtaco entstanden.
Eine Art Resteverwertung.
Ja, also auf eine Art. Man lernt nie aus. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wir nehmen es in die Shownotes, falls jemand Lust hat, eine Reise zu machen in eine wirklich tolle Stadt.
Empfiehlt sich ja im Winter fürs Vitamin D.
Ja, absolut.
Wer kann.
Hast du denn eigentlich einen Wochenendtipp, Anna, jenseits von Musik und Film und Serien, haben wir ja schon besprochen, was du dann gerne machst, was dir gut tut?
Ich gehe gerne ins Museum. Mhm. Also ich gucke gerne Bilder an.
Hast du ein Lieblingsmuseum in Berlin oder sonst irgendwo in Deutschland oder auf der Welt?
Also ich mag den Kunstpalast in Düsseldorf sehr, sehr gerne.
Ja.
Tatsächlich, den mag ich einfach von der hat so eine gute Ökonomie und das finde ich ein geiles Museum. Und ich mag die ganze Kunstinsel in Wien.
Mhm.
Stimmt, die ist
sehr, sehr gerne. Sehr schön. Ja. In Berlin gibt es doch immer wahnsinnig viel, auch irgendwelche aktuellen Sachen. Ich finde auch in Potsdam das Barberini ein sehr schönes Museum.
Der Kunstpalast, weil du den gerade so erwähnt hast in Düsseldorf, der ist für alle, die noch nicht in diesem Kunstpalast waren, der ist wirklich wahnsinnig schönes, ein schöner Raum, weil er so offen ist und weiß und hell.
Ja, auch wie man durchgeleitet wird. Ja. Man hat nie das Gefühl, also es gibt ja oft Kunsträume, wo man, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, dieses Gefühl, da waren wir hier nicht schon.
Stimmt.
So, also wo man sozusagen so wie man da halt durch wie beim Ikea, ne, weißt du, so, mit Kunst halt. Also das gibt's halt in geschmeidig und in eben nicht geschmeidig. Und der Kunstpalast, finde ich, hat da eine ganz tolle Art gefunden. Aber stimmt. Das ist ja jetzt nicht für Berliner geeignet.
Ja, aber wir werden ja überall gehört.
Ja, also aber auch der Hamburger Bahnhof ist, glaube ich, immer, je nachdem, was die gerade verhandeln, für mag ich auch sehr, sehr gerne.
Und gehst du dann alleine ins Museum oder schon in Begleitung?
Lieber in Begleitung.
Also ich finde sozusagen, es gibt ja, wenn man...
Also beziehungsweise mal, wenn ich drehe, woanders bin ich alleine.
Genau.
Ja.
Ja. Wenn man zu zweit in ein Museum geht, finde ich, ist es auch mal so, wie geht man zu zweit durch ein Museum? Lässt man dann die andere oder den anderen alleine weiterlaufen?
Das ergibt sich immer, finde ich. Ja. Also es gibt die brauchen so lange, man steht nie da so lange, dann geht immer schon ein bisschen weiter. Aber manche gehen auch gut mit einem. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Ist wirklich auch ein Geheimnis, wenn man in eine andere Stadt kommt, in der man nicht lebt, sich eine Viertelstunde oder 20 Minuten für ein Museum zu nehmen? Also selbst wenn man jetzt nicht unendlich viel Zeit hat.
Ich gehe eigentlich in jeder Stadt, wo ich bin, wenn es da eins gibt. Das schaffe ich irgendwie immer. Ich mag irgendwie das Städelmuseum in Frankfurt sehr gerne.
Das ist wirklich auch ein Tipp. Also selbst wenn man denkt, man hat jetzt nur eine halbe Stunde Zeit oder so, trotzdem reingehen.
Also mich beruhigt das halt wahnsinnig. Also für mich hat das was total Meditatives, auch gerade in dieser reizüberfluteten Welt. Ist das irgendwie so eine Art Stillstand und man hat was Meditatives und im Gegensatz zum Instagram-Museumsbesuch fühlt man sich in so einem Museum ja lustigerweise nie gehetzt.
Es flüstern auch immer alle.
Ja, also es hat eben sowas besinnlich.
Und alle machen die Museumshände hinten.
Ja,
dann mache ich
auch. Ich tapp mich auch mal.
Ich habe nichts angefasst.
Ich habe nichts gestohlen. Gibt es eigentlich einen Ort in Berlin, oder ich meine, Berlin hat sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten so sehr verändert, gibt es da aber noch einen Ort, wo du gerne hingehst, wo du denkst, hier ist eigentlich die Welt noch in Ordnung?
Ich weiß ja nicht.
Oder die Stadt zumindest.
Naja, als ich sie gut fand, war sie bestimmt auch nicht in Ordnung. eigentlich wüsste ich jetzt, was hat schon alles. Also ich finde es, im West-Berlin gibt es, glaube ich, schon noch so Orte, wo man echt so denkt, so echt jetzt? Echt? Also ist nicht so Schmargendorf oder so. Dann gibt es auch wirklich noch so Kneipen und auch, wo man denkt so, wow, das gibt es echt noch. Aber das ist ja auch nicht das, wo
ist auch nicht mehr dasselbe,
wo ich war. Also alles, wo ich war als Kind, ist weg. Davon gibt es nichts mehr. Also es gibt nicht mehr den Weihnachtsmarkt da und das war immer da, wo der große Flohmarkt war, da ist jetzt die CDU-Gelände, da hat die CDU drauf gebaut.
Am Tiergarten.
Ja, selbst das Völkerkundemuseum ist da jetzt umgebaut worden, da war ich als Kind immer gerne in diesen großen Booten drin. Potsdamer Platz ist bebaut, Kinos sind eigentlich die Kinos, meine Programmkinos, in denen ich war, sind alle weg. Also Schlüter allen voran. Das gab es ja über 100 Jahre mit dem legendären Bruno Dunst als Betreiber.
Wieso war der legendär?
War der einfach legendär, weil den kannte jeder.
Was ist denn das für eine Frage? Just a legend.
Da haben auch viele gearbeitet. Also Nicolette Krebitz, eine Kollegin von mir, hat da, also viele andere Kollegen haben da mal Tickets verkauft, als sie noch Schüler waren.
Das ist überhaupt, Tom Tykwer zum Beispiel hat ja auch als Kinovorführer gearbeitet in Wuppertal und dann auch in Berlin. Also es gibt, weil du sagst, das von Nicolette Krebitz, es gibt es, glaube ich, relativ oft, dass man dann so ins Kino.
Naja gut, da handelt der Cinema Paradiso, handelt ja quasi von, bedient sich an dieser Thematik. Also so, ja, diese Orte sind und auch die, also ich habe heute auch gesehen, was sie jetzt da, sind sie fast fertig mit dem Haus, was sie da, wo das Tacheles früher war. Das sieht echt gruselig aus, sorry to say so. Also wo ich dann auch mal denke, Mann Berlin, ey, guck doch mal, es gibt so geile Architekten auf der Welt. Guckt euch Korea an, es gibt begrünte Häuser, es gibt so Tolles und wir kommen immer noch mit diesem popligen Erwachsenen-Lego. Echt? Ich denke, wir sind so Dorfland, wir sind nicht Deutschland, wir sind echt Dorftrottelland. Ich will niemanden beleidigen, aber ich sehe das auch in Berlin und frage mich, echt 2020 und ihr baut immer noch den gleichen Scheiß wie in den 80ern und 90ern dahin. Habt ihr gar keine Fantasie?
Und Architektur in Berlin ist wirklich ein sehr trauriges Kapitel.
Zum Heulen ist das, ehrlich.
Hast du mal überlegt, woanders hinzuziehen?
Ja, aber ich muss halt dann doch nicht wo. Also, ich dachte, also ich muss hier mal weg. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt da zum Schiller-Theater muss, da war ich das erste Mal, da war ich 5. Also ich werde jetzt nächstes Jahr 50, also hänge ich seit 45 Jahren in dem Kasten ab. Und meine Grundschule ist auch nicht weit. Ich denke, oh Mann, Anna, ist ja echt weit gekommen. So Globetrotter. Ja, nee, also es ist so, nein, also ich bin, hab's nicht, weiß nicht woanders. Also ich finde, bei allem, was Berlin abhanden gekommen ist, ist Berlin trotzdem noch ein freier Ort, gemessen an vielen anderen Orten in der Welt. Und ich als Frau auch und als selbstständige, wilde, künstlerische Persönlichkeit bin hier ganz gut aufgehoben. Ich spreche kein Spanisch. Französisch könnte ich noch wieder auffrischen und lernen. Und England ist mir zu teuer. Also ich bin noch da mangels Alternativen.
Vielleicht ist Mexico City, wäre vielleicht.
Vielleicht, aber da weiß ich auch nicht, als Frau. Und dann arbeite ich ja hier in meinem Land auf Deutsch und von Mexiko holt mich dann nicht jede, wo ich sagen, dann nehmen wir mal lieber die andere, die muss nicht von Mexiko herkommen.
Weil du vorhin gesagt hast, dass deine Tochter ja auch Schauspielerin geworden ist. Also das ist ja eigentlich verrückt. Also ja, das ist, was ist eigentlich diese Schauspiel-DNA, die in eurer Familie ist? Also denn eigentlich würde man ja denken, na gut, also irgendjemand macht dann auch mal was ganz anderes.
Ja, kommt ja auch vor. Also ja. Ist jetzt nicht so, dass das nicht passiert, aber das ist doch bei Bauernfamilien und Handwerksbetrieben und Arzt- und Anwaltslehrerfamilien, da ist das auch so viel oft. Also das wird bei Schauspielern immer so ein bisschen hervorgehoben, aber das, also früher war das ja das Normalste von der Welt, dass das Kind den Beruf der Eltern ausführt. Und das ist ja auch das Erste, was man sieht. So. Und man macht ja erstmal das, was seine Eltern machen. Und wenn man dann merkt, das macht mir Freude und es erfüllt mich und man hat noch die Gelegenheit, bestimmte Skills eben schon von klein auf zu schärfen und muss die sich nicht erst künstlich woran schaffen, dann macht man das halt. Also bei mir war die Frage gar nicht gestellt. Also ich habe mit 16 mehr verdient als meine Lehrer. Also das fand ich cool.
Klar.
Also und gerade mit 16, da sagt man nicht, vielleicht sehe ich das mit 35 anders. Also weißt du, dann sagst du, leg mich am Arsch, Lehrer, gib mir eine 6, ich gehe nach Hause und kaufe mir was Schönes. Also das ist dann so, da fehlt dann so ein bisschen die Notwendigkeit, ne, was anderes zu erlernen.
Was ist das Glück beim Schauspielen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das Glück ist, dass man die Synergie, ne? Also auch, dass man, also ich kann mich nur wiederholen, die Griechen haben das Theater zur Heilung erfunden. Und wenn man das Gefühl hat, man hat da jemanden erreicht und das Herz von jemand berührt und sei es auch nur für eine Nanosekunde, dann ist das Glück. Also ich glaube, am glücklichsten macht es generell, anderen Menschen zu helfen. Auf welche Weise man ihnen hilft, ob man ihnen was hochträgt, ob man sie gesund macht, ob man ihnen was beibringt oder sie einfach schlicht nur zum Lachen bringt, ist ja auch schon jemand anders geholfen. Und ich denke, das ist das, was einem am meisten gibt im Leben, anderen zu helfen. Und mein Beruf trägt dazu bei, glaube ich. Hoffe ich.
Wenn dein Wochenende sich so dem Ende zuneigt.
Ja, dann bin ich traurig.
Also bei dir ist es dann der Dienstagnachmittag.
Ja.
Also jetzt, eigentlich dann der Sonntag. Jetzt werden wir hier aufnehmen.
Genau, ich muss auch gleich los. Ich sehe schon am Tageslicht.
Hast du das so im Blick, wenn es dunkel wird?
Ja,
ist es so?
Naja, dann weiß ich, ich muss gleich ins Theater. Ja.
Das ist wirklich so, wenn's
das Körpergedächtnis so drin, setzt ein.
Sagt irgendwie so, oh, ist dunkel, jetzt muss ich gleich los.
Na dann rinnt das Stundenglas schneller.
Wir haben immer eine Schlussfrage für den Sonntagnachmittag, Montagmorgen. Also bei dir sozusagen der Dienstagnachmittag und der Mittwochmorgen.
Genau, ich würde das mal anpassen, gemäß der Umstände. Was findest du emotional schwerer auszuhalten? Den dunkler werdenden Dienstagnachmittag oder den dann frühen Mittwochmorgen?
Den dunklen Nachmittag. Dann Mittwoch habe ich dann schon wieder akzeptiert.
Fügt sich ins Schicksal.
Ja.
Ja, mein Gott, another round.
Okay.
Ja.
So.
Vielen Dank für diese besondere Folge.
Schön.
Über die zwei kürzesten Tage der Woche, nämlich
Montag.
Montag und
Dienstag.
Ich sage mal, Montag ist Schontag.
So sieht es nämlich aus.
Finde ich aber auch.
Ja.
Vielen Dank, dass du hergekommen
bist. Danke für die Einladung.
Warst. Anna Thalbach, schönes Wochenende.
Ciao, Kakao.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.